Es gibt heute unter den Christen wohl kaum ein beliebteres oder auch umstritteneres Thema als gerade das Thema vom Antichristen und seinem Mahlzeichen 666. Wenn ich an unsere Zeit denke, so unter den christlichen Gemeinden, die wir so kennen, da muss ich an Apostelgeschichte 17 denken, wo Paulus einmal in Athen war und er hat sich die Stadt angeschaut, die verschiedenen Götzentempel in dieser bekannten Stadt, griechischen Stadt angeschaut. Und dann hat er angefangen, ihnen von Jesus zu predigen. Und wir lesen in Apostelgeschichte 17, Vers 19 bis 21, möchte ich kurz uns hier einleitend zitieren. Und sie nahmen ihn und führten ihn auf den Areopag. Das war ein bekannter Platz dort in Athen, ein großer Platz. Führten ihn dahin und sagten, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? Denn du bringst uns etwas Fremdes zu Ohren. So wollten wir gern wissen, was das ist. Denn die Athener aber alle, auch die Ausländer und Gäste, waren gerichtet auf nichts anderes, denn etwas Neues zu sagen oder zu hören. Wenn wir an dieses Thema denken, die Auslegung der Offenbarung, die Endzeit, dann scheint es mir, da ist ein großes Interesse und Menschen sind hinteran, etwas Neues zu hören. Noch eine neue Auslegung, noch eine neue Version und so und immer wieder mehr. Paulus schreibt im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, im 3. und 4. Vers, 2. Timotheus, Kapitel 4, sagt er, denn es wird eine Zeit sein, da sie die heilsame Lehre nicht leiden werden, sondern nach ihren eigenen Lüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken, und werden die Ohren von der Wahrheit wenden und sich Fabeln kehren, sich zu Fabeln kehren. Ich weiß nicht, ob uns das Wort Fabeln bekannt ist. Die Genfer Neue Übersetzung legt den 4. Vers, setzt ihn so, legt ihn aus, übersetzt so und sagt, sie werden die Ohren von der Wahrheit verschließen und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. Eine Spekulation ist etwas Spekulieren, das meint, dass du dir etwas ausdenkst oder du denkst, das wird so und so sein und dann baust du darauf auf. Sag mal, wenn jemand mit Aktien, mit Geld spekuliert, wenn er glaubt, dass diese Aktie, dieser Share wird höher gehen, dann, wenn er gut spekuliert, dann kauft er mehr von dem Share. Also er sagt, es werden Menschen die Wahrheit von den Ohren verschließen und sich zu verschiedenen Legenden und Spekulationen zuwenden. Mir scheint es, dass das gerade ist, was leider heute in vielen christlichen Gemeinden passiert. Ich möchte auch gleich am Anfang erwähnen, dass ich mich keinesfalls so hinstellen möchte oder mir anmaßen möchte, als ob ich dieses Thema jetzt über den Antichrist oder über die Offenbarung ganz verstehe oder dass ich alle Antworten darauf habe. Das meine ich damit überhaupt nicht. Aber mir tut es bloß weh. Mir tut es wirklich weh und das ist eigentlich der Grund, warum ich auch empfand, heute Abend dieses Thema zu bringen, zu sehen, wie manchmal die Schrift Gottes missbraucht wird und wie manche so schöne, tiefe Wahrheiten des Wortes Gottes, die viele Christen und Märtyrer über Jahrhunderte geglaubt haben, heute plötzlich ganz anders ausgelegt und gepredigt werden. Ich möchte auch euch alle natürlich unbedingt dazu ermutigen und euch bitten, so zu sein wie die Geschwister in Beröe. Es heißt da in Apostelgeschichte 17, die nahmen das Wort Gottes auf und forschten täglich in der Schrift, ob sich's also verhielt. Und auch alles, was ich heute Abend sage, ich bitte, glaubt nicht meinen Worten in erster Linie, sondern prüft es an dem Worte Gottes. Bittet Gott, dass er uns weiter in seine Wahrheit die schöne, herrliche Wahrheit seines Wortes hineinführt. Wenn wir an die Auslegung der verschiedenen Bilder und Symbole in der Offenbarung denken, dann möchte ich auch vornweg noch sagen, reinschieben, was Gottes Wort im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, sagt. Im 2. Petrusbrief schreibt Petrus im Kapitel 1, Vers 20 und sagt Folgendes. 2. Petrus 1, Vers 20 und 21. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung der Schrift durch eigene Auslegung geschieht. Denn es wurde nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht, sondern heilige Menschen haben von Gott her geredet, getrieben durch den Heiligen Geist. Genauso auch das Buch der Offenbarung. Das waren heilige Menschen, die getrieben vom Heiligen Geist das Wort Gottes für uns niedergeschrieben haben. In diesem Fall der Offenbarung der Jünger Johannes. Aber noch kurz der 20. Vers. Es heißt hier, das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung der Schrift durch eigene Auslegung geschieht. Grunds Übersetzung übersetzt diesen Vers so und sagt, denn das müsst ihr wissen, keine Prophezeiung der Schrift lässt sich durch eigenmächtiges Deuteln erklären. Also keine Prophezeiung der Schrift, entschuldigt, keine Prophezeiung der Schrift lässt eigenmächtiges Deuteln zu. Was das meint ist, die Prophezeiungen, auch die wir in der Offenbarung, in der Schrift Gottes haben, die sind uns nicht dazu gegeben, dass wir sie nach eigenmächtiger deuteln. Das meint, dass wir einmal so deuten oder denken, vielleicht könnte es das sein, vielleicht könnte es jenes sein, dass wir selbst uns aussuchen, was es sein könnte. Die Heilige Schrift lässt das nicht zu. Keine Prophezeiung der Schrift lässt eigenmächtiges Deuteln zu. Und wenn ich zum Beispiel an die Auslegung der Zahl 666 denke, dann muss ich sagen, das ist gerade das, was heute so viel passiert. Eigenmächtig legt einer die Zahl so aus, der andere anders, der andere noch anders. Wir kommen noch später darauf. Es ist wichtig, in Vers 19 in 2. Petrus heißt es, wir haben das prophetische Wort umso fester und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, wie auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Ich wünsche, dass dieses Licht, wenn das Wort Gottes offenbar wird, wie wir am Anfang sagten, dann erfreut es das Herz. Das ist so wie ein Stern, der aufgeht. Und dass Gott uns auch durch sein Wort so segnet. Die Not in unserer Zeit, in der wir leben, ist, dass es heute über dieses Thema, Offenbarung 13, über den Antichristen, über die Zahl 666, viele, viele Bücher gibt, viele, viele verschiedene Auslegungen gibt, die gepredigt werden. Es gibt sogar auch viele Filme, die versuchen, das Endzeitgeschehen, die Zahl 666 irgendwie zu erklären. Und dass aber leider wenig biblisches oder auch historisches Grundwissen da ist. Um die Offenbarung wirklich besser zu verstehen, müssen wir auch zurückschauen auf die letzten 2000 Jahre und die Gemeinde, die Geschichte der Gemeinde uns damit befassen. Denn dazu ist uns das Buch der Offenbarung geschrieben. Das Buch der Offenbarung beschreibt die Geschichte der Gemeinde von Jesu ersten Kommen, als er in Bethlehem geboren war, bis zu seinem Wiederkommen, bis zu seinem zweiten Kommen, wo er zum Weltgericht auf diese Erde kommt oder hierher kommt. Vielleicht ganz kurz, wenn wir jetzt zur Offenbarung gehen, möchte ich am Anfang einmal eine Frage stellen. Ich werde vier Antworten geben, vier mögliche Antworten, und ich bitte, dass ihr mir die richtige dieser vier Antworten gebt. Die Frage lautet, wie oft kommt das Wort Antichrist in der Offenbarung vor? Die erste mögliche Antwort ist mehr als dreimal. Zweite, mehr als fünfmal. Dritte Möglichkeit, mehr als zehnmal. Und die vierte Möglichkeit, keine der ersten drei Antworten. Wie oft kommt das Wort Antichrist in der Offenbarung vor. Mehr als dreimal, mehr als fünfmal, mehr als zehnmal oder keins von diesen drei. Hätte jemand einen Vorschlag? Kein Problem, auch wenn es vielleicht nicht ganz die richtige Antwort ist. Aber so, wie würdet ihr, wenn euch hostlich jemand fragt, wo will ihr sein? Wie oft kommt das Wort ungefähr vor? Wir lesen ja alle unsere Bibel, nicht wahr?
Viermal.
Okay, das wäre also eins. Hat jemand einen anderen Vorschlag? Oder würden wir mit dem einstimmen?
Weniger als drei.
Okay. Hat jemand noch einen Vorschlag? Noch eine Antwort vielleicht? Würden die meisten so denken, etwa vier oder weniger als drei? Tatsache ist, dass das Wort Antichrist oder das griechische Wort im Originaltext Antichristos kein einziges Mal in der Offenbarung vorkommt. Ich hoffe, dass jetzt nicht jemand enttäuscht ist. Das Wort kommt lediglich viermal vor in den Briefen des Johannes. Derselbe Autor, aber im ersten Johannesbrief kommt es dreimal vor und im zweiten Johannesbrief einmal. Damit meine ich aber nicht, dass das in der Offenbarung nicht vom Antichristen geschrieben ist. Bloß wir werden auch später noch sehen, selbst Jesus oder auch in den anderen Briefen, Paulus, Petrus, die haben von dem Antichrist mit anderen Worten geschrieben. Der Sohn des Verderbens, der Mensch der Sünde, der Mensch der Gesetzlosigkeit und verschiedene andere Namen, der falsche Prophet, die weisen auf dasselbe hin. Aber die Tatsache, das Wort Antichrist kommt eigentlich kein einziges Mal in der Offenbarung vor. Warum mir das Thema auch so anliegt, ist, ich möchte uns ein folgendes Beispiel oder Redewendung kurz erklären. Das gibt es im Englischen und auch im Deutschen kann man das so, kommt das manchmal vor. Und zwar, es gibt ein deutsches Wort, in Hochdeutsch Ablenkungsmanöver. Das meint so viel, eine Taktik, um jemand aufzulenken. Das wird manchmal im Krieg gebraucht. Wenn der Feind angreifen will, dann wird er manchmal mit irgendwas den Feind auflenken, um den dann vielleicht von hinten besser oder schneller zu kriegen. Also proben aufzulenken. Im Englischen gibt es den Ausdruck der rote Hering, the red herring. Der rote Hering, das ist, also der Hering essen Fisch, eine Sorte Fisch. Wenn man den bratet, dann wird das Fleisch so rötlich und hat einen starken Geruch. Ein Hering, ein roter Hering. Und dieser Ausdruck bedeutet aber, das ist eine Redewendung, wenn, die wird auch zum Beispiel bei Kriminalfällen oft gebraucht, wenn man, der Begriff steht dazu da, wenn jemand auf eine falsche Fährte oder auf eine falsche Spur gebracht wurde. Manchmal die Kriminellen, um ganz bewusst später ihre Tatsachen zu verwischen, lassen sie manchmal Sachen hinter sich, dass die hinterherkommen und sehen, was da passiert ist, aufgelenkt werden sollen, entweder in die eine oder in die andere Richtung. Und dieser rote Hering, der beschreibt dieses, und das ist, haben sie früher gebraucht, wenn die Jäger Jägern gegangen sind, nur Füchse, Foxen Jägern. Dann, die haben das mit Hunden gemacht, und wann sie nie einen cleanen Hund einlieren wollten, Füchse zu fangen, dann haben sie oft einen Fuchs vor sich hin weggelassen, der ist in den Wald reingelaufen und der Fuchs, der hinterlässt einen bestimmten Geruch, eine Spur, Geruchsspur, die der Hund spüren kann und der er dann folgen kann. Aber solch ein junger Hund, damit er ganz konzentriert bei dieser Spur, bei diesem Geruch bleiben soll, um das zu verhindern, um das besser zu lernen, haben sie dann manchmal, bevor sie den Hund losgelassen haben, als ein anderer Mensch ab dem Weg zu fischen, quer durch diese Spur mit einigen Fisch durchgegangen. Also wenn der Fuchs in diesen Weg gegangen ist, dann ist jemand mit roten Fischen, mit dem Hering, einmal quer durchgegangen. Und jetzt, wenn der Hund bis zu dieser Stelle kam, wo der rote Hering vorbeiging, dann scheint es sehr darauf an, dass der Hund nicht wird ab einmal aufdrehen und nur der rote Fisch nugen, nur dem anderen Geruch. Und ein guter Hund, der gut eingeübt war, der musste auf der Spur bleiben. So haben sie versucht. mit diesem Thema Antichrist, das Mahlzeichen des Tieres, sehe ich, dass das auch im Geistlichen vielfach passiert. Dass wir heute durch viele Bücher, durch Filme, durch manche Predigten von der Spur, wo der Fuchs wirklich ist, ganz oft gelenkt worden, einmal nur der Linke sieht, einmal nur der Rechte sieht und dort man diesen roten Hering, diesem roten Fisch hinugeht und der Fuchs all das ganz woanders wo er ist. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns mit diesem Thema heute befassen. Diese Unklarheit, das Durcheinander, was heute allgemein, wenn ich so sagen kann, unter der Christenheit über dieses Thema Antichrist-Mahlzeichen vorhanden ist, diese Unklarheit ist eine Erscheinung der etwa letzten 100 Jahre. Das ist eine neue Sache. Vor dem, all die Jahrhunderte vor dem, und wenn wir uns mit der Kirchengeschichte, mit den früheren Männern befassen, was sie damals Jahrhunderte zurückgeschrieben haben, werden wir feststellen, dass für viele Jahrhunderte waren die Christen über die Auslegung des Antichristen oder seines Mahlzeichen, waren sie sich eigentlich ziemlich einig gewesen. Da war nicht so viel Unklarheit, da waren nicht so viele verschiedene Ansichten aus von der. Von der ist es anders. Ein christlicher Autor sagte, dass wir all ungefähr meist 100 Jahre drehen. Er sagt, zu Jana Titol, er sagt, er hat nicht weniger als tausendig verschiedene Theorien über den Antichrist und die Zahl 666 gefunden, aufgeteilt. Ich stelle mir vor, wo viel mehr so eine Idleihungen dort von der hat. Wann es etwa 100 Jahre zurück schon 80 verschiedene gab oder damals, wo es so anfing. Ich möchte auch noch vorneweg einfügen, dass die geschichtliche Information, die ich hier teilen werde, nicht von mir ausgedacht ist. Sondern man kann das alles in den Büchern der Kirchengeschichte oder heute auch ganz leicht vieles auf dem Internet ganz frei und offen finden. Ich werde heute Abend einige verschiedene Namen nennen aus der Geschichte, aus der Gemeinde, die Geschichte der Gemeinde, vielleicht Namen, die du noch nicht gehört oder gebraucht hast. Aber wenn es dich interessiert, vielleicht kannst du dir ein paar Namen aufschreiben oder wenn dir etwas neu vorkommt, notier dir es oder wenn vielleicht nicht alles mitbekommen hast, wir werden versuchen, dieses Thema auch später auf dem Internet haben, dass man es auch da nachträglich noch einmal durchhören kann und dann vielleicht noch in Ruhe weiter nachstudieren kann. Oder wenn ihr Fragen habt, vielleicht auch am Ende oder auch zwischendurch, dann fühlt euch ganz frei und stellt jederzeit gerne eine Frage. Die Ursache, der Grund, warum die Auslegung über den Antichristen heute so verschieden ist und so breit mit so vielen verschiedenen Ansichten ist, ist folgendes. Die Ursache dafür ist, weil heute sehr viele Christen, die Mehrheit der Christen, über die Zeitperiode der Offenbarung von Kapitel 4 bis 20 auf einen anderen Zeitpunkt verschieben, als all die Christen in den Jahrhunderten vorher. Was ich damit meine, je nachdem, wann du glaubst, dass Offenbarung Kapitel 40, bis Kapitel 20, sagen wir mal, die letzten zwei Kapitel sind ja mehr vom Himmel, vom neuen Jerusalem, aber nehmen wir die ersten drei sind mehr von den Sendschreiben an die sieben Gemeinden. Aber nie, je nachdem, ob du glaubst, dass Offenbarung feiert, bis 20, sich in welcher Zeit sich diese Kapitel aufspielen, je nachdem wird deine Ansicht über den Antichristen und über die Zahl 666 sein. Es gibt nämlich seit dem Ende des 16. Jahrhunderts zwei neue Auslegungen über die Zeitperiode der Geschehnisse in der Offenbarung, in diesen Kapiteln. Zwei neue Ansichten und beide dieser Theorien wurden von der katholischen Kirche jener Zeit erfunden. Und obwohl diese beiden Theorien in sich widersprüchlich, gegensätzlich sind, so wurden sie doch von der katholischen Kirche erfunden und begutachtet oder beglaubigt. Diese zwei Theorien, die haben fremde Numes, die eine Theorie heißt Präterismus und die andere Futurismus. Okay, diesen Numen brauchen wir uns nicht zu merken, ich werde sie uns klein wenig erklären. Die erste Ansicht ist Präterismus. Wenn jemand Deutsch in der Schule lernt, Präterium, was bedeutet das Wort Präter? Vorbei, Vergangenheitsform, ja? Okay, das ist einfach ein Latein. Präter auf Lateinisch bedeutet vorbei. Und das Wort Präterismus, das meint, das ist nie all vorbei. Wenn du an Präterismus glaubst, an diese Lehre, dann wirst du sagen, zum Beispiel, dass der Antichrist der Kaiser Nero gewesen ist, der damals diese große Christenverfolgung im ersten Jahrhundert über die Christen angefangen hat, in Rom, die Christen beschuldigt hat, dass sie Rom angezündet haben, obwohl er es wahrscheinlich selbst gemacht hat und so weiter. Also diese Ansicht ist eine Glaubensansicht, die sagen, dass sich die Prophezeiungen in der Offenbarung, Kapitel 5, Vers 20, alle schon in dem ersten Jahrhundert sich alle erfüllt haben. Also im Jahr 100 oder im Jahr, vielleicht bei Jahr 150, 190 ungefähr, dass sich alles, was in Offenbarung 5, Vers 20 geschrieben ist, all sich alles erfüllt hat. Und weil das ja damals war, wird natürlich dann der Antichrist zum Beispiel als Kaiser Nero gedeutet. Obwohl die katholische Kirche diese Theorie erfunden hat Ende 1600 oder Anfang 1600, aber was passiert ist, Anfang des 19. Jahrhunderts hat ein deutscher evangelischer, nicht katholischer, jetzt ein evangelischer Theologe mit dem Namen Adolf Harnack, hat diese Idee aufgenommen und hat sie neu in die Christenheit reingebracht. Also nicht unter die Katholiken, sondern diesmal unter die evangelischen Gemeinden. Übrigens, dieser Mann Adolf Harnack, er glaubte zum Beispiel nicht an die jungfräuliche Geburt Jesu. Er glaubte nicht an die Wunder Jesu. Er glaubte nicht, dass Jesus auferstanden ist. Ist nicht der beste Mann, sich als Vorbild zu nehmen, irgendwelche christlichen Lehren zu glauben, die er ausgelegt hat. Aber Harnack übersetzte zum Beispiel den Titel Emperor Nero, Kaiser Nero. Er hat diesen Namen genommen, hat den ins Hebräische übersetzt, also mit hebräischen Buchstaben geschrieben. Und dann konnte er mit den hebräischen Buchstaben ausrechnen, dass dieser Name, Emperor oder Kaiser Nero, den Zahlenwert 666 ergibt. Und da hatte er den Beweis. Das ist der Antichrist. Weil Kaiser Nero mit hebräischen Buchstaben ausgerechnet, alle hebräischen Buchstaben haben ja auch einen Zahlenwert. Ich denke, wir wissen es. Hebräische, lateinische oder griechische Sprache haben keine Zahlen gehabt, wie wir heute 1, 2, 3, 4 kennen. Sie hatten bloß Buchstaben. Aber, weil sie keine Zahlen hatten, haben sie die Buchstaben auch als Zahlen gebraucht. So, jeder Buchstabe hatte zwei Bedeutungen. Einmal als Buchstabe, einmal als eine Tool, eine Zahl. So, nach den hebräischen Buchstaben gab die Zahl genau 666. Und so hat er gesagt, der Antichrist war der Kaiser Nero gewesen. Wir haben in Offenbarung 13, Vers 3 gelesen, dass dieses Tier, das war tödlich verwundet und dann später ist diese Wunde wieder geheilt. Und er hat das auch versucht auszulegen und ist darauf bestanden, dass der Kaiser Nero nicht wirklich gestorben war, damals als er starb, sondern dass das bloß eine Legende, oder das gab so eine Legende, dass der Kaiser Nero nicht wirklich starb, sondern dass er irgendwann wieder zurückkommen wird. Weil das Tier wurde tödlich verwundet und ist später wieder geheilt. So er deutete, versuchte das alles 666 auf den Kaiser Nero zu deuten. Die Mehrheit der katholischen Kirche legt die Zahl 666 auch auf den Kaiser Nero aus. Die sagen, ja, Kaiser Nero war der Antichrist. Das ist auch kein Wunder, denn diese Auslegung, diese Präterismus, also Vergangenheit, ist eine Auslegung, die im Jahr 1615 von der katholischen Kirche erfunden wurde, um den Katholizismus vor der Reformation zu schützen. Als in den ersten Jahren von 1500 Martin Luther zum Beispiel aufstand und diese große Erweckung, diese große Reformation in Europa und vielen anderen Ländern später stattfand, dann war die katholische Kirche natürlich sehr abgeregt. Weil alle, die aufgestanden sind, Martin Luther, John Calvin, Menno Simons, die haben dann alle gepredigt und gesagt, der Antichrist in der Bibel, in Offenbarung und sein Mahlzeichen, der hauen dort alle auf das katholische Wesen, auf das Papsttum, auf die katholische Zweig angediedet. Und die katholische Kirche wird aufgeregt. Und dann hat die katholische Kirche eine sogenannte Gegenreformation angefangen und wollte ihr Numen Clinbert Hecher kriegen. Und daraufhin hat ein katholischer Jesuit hat erst von den Katholiken, eins von den Buwerste, ein Orden, dort sind sehr kluge, dort ist ein bisschen so wie die Geheimpolizei der Katholiken, ein sehr strenger katholischer Orden. Und ein katholischer Jesuit mit dem Namen Luis del Alcazar schrieb Anfang der 1600er Jahre einen Kommentar über die Offenbarung und hat da diese Idee reingebracht. Das ist schon alles im ersten Jahrhundert, hat sich Offenbarung erfüllt. Der Papst hat diese Lehre gesehen, hat seine Zustimmung dazu gesagt und war froh, dass er diese Lehre ausgedacht hatte. Und ich muss sagen, dieser Luis del Alcazar, er hat sich sehr angestrengt, um seine Theorie zu belegen. Wie gesagt, er hat das genommen, den griechischen Johannesevangelium erst in Griechisch geschrieben, hat jetzt den römischen oder lateinischen Namen Kaiser Nero genommen, erst ins Hebräische übersetzt und dann im Hebräischen ausgerechnet, um auf diese Zahl zu kommen. War echt klug, dass er das so gefunden hat. Aber was er vergessen hat, ist, dass Offenbarung nicht in Lateinisch und nicht in Hebräisch geschrieben worden ist, sondern in Griechisch. Wenn zum Beispiel Jesus in Offenbarung Kapitel 1, Vers 8 und auch Vers 11 sagt, ich bin das A und das O oder das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, dann sagt Jesus seinen Namen auch in Griechisch. Er gebraucht griechische Buchstaben. Er sagt, ich bin das Alpha, der erste griechische Buchstabe des griechischen Alphabets und das Omega, der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. So, aber er hat das einfach ins Hebräische übersetzt und sagt, im Hebräischen passt das, saß und saß, saß dich. Kaiser Nero muss es sein. Also Präterismus ist heute hauptsächlich populär unter den Katholiken und bloß ein ganz kleiner Teil unter den evangelischen Gemeinden glaubt noch diese Theorie. Aber die zweite, heute weit verbreitete Auslegung über die Zeitperiode der Ereignisse der Offenbarung ist die sogenannte futuristische Auslegung. Das wird erst ein bisschen leichter, Futuro, Futurismus, wir wollten. Das wird noch in Futuro, in Zukunft geschehen. Die meisten Gemeinden, die wir so kennen, die meisten bekannten Christen, die ihr so kennt, mit denen ihr verwandt, bekannt seid, die meisten christlichen Gemeinden heute, ob es in Santa Cruz ist oder wo auch immer, auch in anderen Ländern, glauben an diese futuristische Deutung oder Auslegung. Und sie sagen, dass das Tier zum Beispiel aus Offenbarung Kapitel 13 und der Antichrist und das Mahlzeichen, all das, das wird noch in der Zukunft kommen. Das ist noch nicht da, aber wir sollen aufpassen, weil das soll irgendwann kommen. Sie sagen eigentlich, Offenbarung feiert, aber Offenbarung 20, dort ist alles noch nicht passiert, dort wird mal noch passieren, am Ende der Zeit. Und manche sagen, sie glauben, das wird jetzt bald passieren. Aber du wirst vielleicht schockiert sein, dass diese Theorie, Futurismus, ebenfalls eine Erfindung der katholischen Kirche gewesen ist. Das ist nicht, was ich mir gedacht habe. Du kannst das, wie gesagt, alles nur lesen, dort ist ganz free in der Geschichte der Kirchen auf dem Internet zu lesen. Die katholische Kirche hat sowohl den Präterismus als auch den Futurismus erfunden und beides war ungefähr in derselben Zeit, um das Jahr 1600. Francisco Rivera, auch wieder ein katholischer Jesuit, aber diesmal aus Spanien, der hat im Jahr 1590 auch einen Kommentar über die Offenbarung geschrieben. Und hat diesen veröffentlicht und der Papst jener Zeit hat seinen Kommentar auch gut geheißen. Vielleicht sagst du jetzt, wie ist das möglich? Erst hat er das Buch von Francisco Rivera gut geheißen, der Papst, und dann auch das Buch, die Offenbarung erklärt, also von dem Luis del Alcázar. Das sind doch zwei gegensätzliche Auslegungen. Ja, das stimmt, die widersprechen sich, aber die beiden Theorien haben eine Sache gemein, und das ist, beide Theorien sagen, der Antichrist, das Malzeichen und all das, ist nicht das katholische Wesen, ist nicht das Papsttum, sondern ist jemand anders, entweder Kaiser Nero oder aber das ist jemand, der noch kommen wird. Und die katholische Kirche freut sich natürlich. Dann brauchen Sie nicht diesen schwarzen Namen tragen, wenn ich das so sagen kann. Der Zweck des Futurismus war genauso wie auch von dem Präterismus, den katholischen Glauben gegen die Glaubensangriffe der Gemeinden der Reformation jener Zeit zu schützen. Und jetzt kommt die traurige Nachricht. Die meisten der heutigen evangelischen Prediger, Pastoren, Autoren, ich weiß nicht, vielleicht kennen einige ich habe hier einige englische Namen, Tim LaHaye, Bill Bright und fast alle anderen christlichen Autoren, die heute über die Endzeit schreiben, bauen ihre Ansicht über die Offenbarung auf diese futuristische Auslegung von Francisco Rivera, dem katholischen Jesuit, auf. All die vielen verschiedenen Auslegungen, Fantasien über die Endzeit, vielleicht auch jede Predigt, die du bisher über Offenbarung gehört hast, jedes Buch, das über die Endzeit geschrieben in der letzten Zeit wird, baut meistens auf diese Lehre von diesem katholischen Jesuit auf. Wenn ich mir heute die verschiedenen Auslegungen über die Endzeit, den Antichrist, das Malzeichen und so weiter anschaue, dann weiß ich manchmal ehrlich gesagt nicht, ob ich über diese Auslegungen lachen oder weinen soll. Ich erkläre es, warum. Ich gebe uns zum Beispiel ein Beispiel. Vor ein paar Tagen horchte ich mit meiner Frau zusammen eine christliche Sendung, wie darüber gesprochen wurde, das war auf Englisch, wie darüber gesprochen wurde, wie sich manche Menschen über den 6. Juni 2016, also jetzt etwa 2 Wochen zurück, wie sie sich darüber Sorgen und Gedanken gemacht haben. Weißt du warum? Weil von dem Datum 6.6.2016, die letzten 3 Zahlen sind alle 6. Da hast du 666. Stell dir vor, als 10 Jahre zurück, als der 6. Juni 2006 kam, was meinst du, was da, du kannst es nachlesen, kannst nachschauen im Internet oder was immer, wie in christlichen Radiosendungen, in christlichen TV-Sendungen, wie da diskutiert wurde, was alles am 6. Juni 2006 oder 2016 passieren könnte, weil die letzten Zahlen waren 666. Das Traurige an all diesen Auslegungen ist, dass die Christenheit allgemein sich vor der Welt in der letzten Zeit als Narren hinstellt, worüber die Welt bloß noch lachen kann. Weil da kommen immer wieder neue Auslegungen, neue Theorien und sagen, das ist der Antichrist, dieses 666, und das ändert sich ständig. Und immer wieder kommen neue Ansichten. Und man weiß nie wirklich, wo man dran ist. Das, was wir heute sagen, das Malzeichen des Tieres sein soll, kannst du schauen, 10 Jahre, 5 Jahre später wird das schon was anderes sein. Wird das veraltet sein, was heute allgemein als das Malzeichen ausgelegt wird. Man kommt da nicht hinteran und die Welt, die hört sich dieses an und lacht bloß über die Christenheit. Wenn du heute Abend etwas mitnehmen möchtest, auch wenn du sonst vieles vergessen wirst, aber nimm diesen einen Gedanken mit. Kein Christ in den ersten 1600 Jahren hat entweder die eine oder die andere Theorie der Katholiken geglaubt. Kein Christ in den ersten düsen 600 Jahren hat weder an die präteristische noch an die futuristische Auslegung geglaubt, sondern die Christen damals glaubten, dass die Offenbarung ein Buch ist, das die ganze Geschichte der Gemeinde Jesu von Jesu ersten Kommen auf diese Erde bis zu seinem zweiten oder letzten Kommen zu dem Endgericht beschreibt. Diese Ansicht, dass Offenbarung feierbar 20, dort die ganze Geschichte, die all die letzten 2000 Jahre und was bis zum Ende der Zeit noch beschreibt, weißt du, wie man diese Theorie heute nennt? Heute nennt man das die historische Auslegung. Ich finde das eigentlich ein bisschen schade, denn historisch hat so ein bisschen einen negativen Beigeschmack, das meinst du, das ist ein bisschen veraltet. Ich würde mich freuen, wenn man das die biblische Auslegung nennte und all die neuen, ob die präteristische, futuristische, lass die sich selbst Namen geben, wenn sie wollen, aber lass Gottes Wort bleiben. Aber wir gehen weiter. Verschiedene Auslegungen über den Antichristen. Ich möchte uns kurz einige Beispiele zeigen und ich will wieder sagen, das, was ich jetzt aufzählen werde, habe ich mir nicht ausgedacht. Wenn du es nicht glaubst, schau später selbst im Internet nach oder schau irgendwo in Büchern nach und du wirst all diese Informationen da finden. Hier jetzt eine Liste von Menschen, von denen gesagt wurde, dass sie der Antichrist sind. Also Kaiser Nero habe ich schon erwähnt. Als zu der Zeit des Napoleon, dieser französische König, oder der viele Kriege gewonnen hat, haben viele Menschen geglaubt, dass Napoleon der Antichrist ist. Weil Napoleon es auch gewagt hat, gegen das Römische Reich anzugehen. Manche sagen, der Mohammed, der islamische Prophet, ist der Antichrist. Andere, jetzt eine ganz andere Ansicht, sagen, der frühere amerikanische Präsident Franklin Roosevelt war der Antichrist. Warum? Ganz einfach, weil der ganze Name Franklin Delano Roosevelt, wenn man das in irgendeiner Sprache, in irgendeiner Form seine Namen ausrechnet, wieder die Buchstaben als Zahlen nimmt, dann kommst du auf 666. Andere sagen, Benito Mussolini, das war ein Diktator in Italien, ungefähr zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, sie sagen, er war der Antichrist. Viele sagen, Adolf Hitler, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs in Deutschland, war der Antichrist. Ich werde auch später sagen, warum viele glauben, dass Hitler der Antichrist war. Von Russland, Josef Stalin, der hat schrecklich viele Menschen umgebracht. Seine eigenen Menschen, die Russen, sein eigenes Volk. Ein Diktator, einmalig, ein schrecklicher Diktator. Viele sagen, er war der Antichrist. John F. Kennedy, ein anderer amerikanischer Präsident. John F. Kennedy, der später erschossen wurde. Viele sagen, er war der Antichrist. Warum? Erstens, John F. Kennedy war ein Katholik. Der einzige amerikanische Präsident, der katholisch, ganz öffentlich katholisches Glaubens war. Aber interessant ist, im Jahr 1956 war bei einem demokratischen Kongress, hat John F. Kennedy 666 Stimmen bekommen. Als gewählt wurde, saß die Stimmen bekommen. Und gleich waren die Christen bereit, sagten sie, das ist der Antichrist. Der hat 666 Stimmen bekommen. Ein anderer amerikanischer Präsident, Ronald Reagan. Weißt du warum? Sie glaubten, dass er der Antichrist ist, weil sein ganzer Name heißt eigentlich Ronald Wilson Reagan. Und hast du gemerkt, dass jeder seiner Namen 6 Buchstaben hat? Da hast du 6, Ronald, Wilson, 6, Reagan, 6. Hast du wieder 6, 6, 6. Was brauchst du noch mehr für Beweise? Andere sagen, der frühere russische Präsident, zu der Zeit lebte ich noch in Russland, Michail Gorbatschow, habt ihr von ihm mal ein Bild gesehen? Er hatte eine Glatze, der lebt, ich denke immer noch, Michail Gorbatschow, der hat von 85 bis 91 in der Sowjetunion war er Präsident. Er hat auf seiner Glatze hat er ein rotes Muttermal. Und gleich sagen Christen, was brauchst du noch mehr für Beweise? Er hat ja schon das Malzeichen des Tieres an seiner Stirn. So legen sie ihn als den Antichristen aus. Ein weiterer amerikanischer Präsident war Bill Clinton. Es gibt so viele Auslegungen, die beweisen, dass Bill Clinton der Antichrist war oder sein soll. Übrigens, jetzt was ganz Neues, seine Frau, jetzt die Wahlen, die jetzt in Amerika laufen für den neuen Präsidenten, seine Frau Hillary Clinton, die auch sehr vorne ist, von der kannst du auch auf dem Internet schon genug Informationen finden, dass sie der Antichrist sein soll. Sogar also eine Frau sollte jetzt der Antichrist sein. Ich habe letztens angefangen, kurz eine Predigt gesehen, habe ein bisschen angefangen zu horchen, ein Prediger, ein evangelistischer Prediger hat eine ganze Predigt darüber gebracht, dass der Superman, ich weiß nicht, ob die Kinder vielleicht das gehört haben, es gibt solchen dummen Film, so Quatsch, ich habe das nicht mal gesehen, aber dass dieser Superman, der so fliegen und springen kann, dass er der Antichrist ist. Und er hat eine ganze Predigt darüber gebracht, Beweise, dass der Superman Jesus sein soll. Osama bin Laden sollte der Antichrist gewesen sein. Saddam Hussein war der Antichrist. So haben viele Christen, christliche Gemeinden gesagt. George Bush, der frühere amerikanische Präsident. Und übrigens, du glaubst es, du hast es bestimmt schon erwartet, Barack Obama, der jetzige Präsident. Tipp mal bloß spaßeshalber ein. Barack Obama und Antichrist. Und du kannst, wer weiß, wie lange Beweise finden, wo Christen, christliche Menschen, sich damit befassen und auslegen, wie der Name Barack Obama, warum er der Antichrist ist. Weißt du warum? Sein kompletter Name ist eigentlich Barack Hussein Obama. Und sie sagen, der ganze Name hat 18 Buchstaben. Barack Hussein Obama, kannst du zusammenzählen. 18 geteilt durch drei Namen ist 6. So, da hast du 6 mal, 3 mal die 6. Hast du wieder das Malzeichen. Und wie gesagt, manchmal weiß man nicht, ob man lachen oder weinen soll. Woran sind wir jetzt? Verstehen wir, warum sagte, dass keine prophetische Auslegung durch eigene Deuteln geschieht? Sondern Gott hat uns einen anderen Weg gezeigt, um die Wahrheiten seines Wortes aufzuschließen. Ich hoffe, dass diese kleine Liste, die ich vorgelesen habe, dir genug Beweis gibt, dass man nicht sehr weit kommt, wenn man einfach versucht, irgendeinen beliebigen Namen nehmen und dann versuchen und schauen, in welcher Sprache oder mit welcher Zahlenmethode ich das ausrechnen kann oder mit welcher Methode ich ausrechnen kann, dass man auf 666 kommt. Übrigens zu Obama, jemand sagt, sein Zip-Code, also sein Código Postal in Illinois, wo er wohnt, ist 60606, 60606. Dann sagen die Leute, Christen, wacht auf, der Antichrist ist da. Bloß weil sein Código zufällig 60606, amerikanische Postadressen-Códigos haben 5 Zahlen immer. So sagen sie, das ist ein weiterer Beweis, aber das Traurige ist, es ist nicht bloß lächerlich, es ist nicht bloß absurd, sondern noch schlimmer ist, dass die Weltmenschen, wenn sie auf die Christen und auf diese verschiedenen Theorien schauen, was 666 sein soll oder wer der Antichrist sein soll, wenn sie darauf achten, dass sie anfangen, über die Christen zu lachen, und die katholische Kirche, sie reibt sich die Hände und freut sich, sollen sie doch noch diesen oder sollen sie sich noch, wer weiß wen, ausdenken. Kurz aus Offenbarung 13 uns jetzt einmal die Eigenschaften dieses Antichristen. Obwohl das Wort hier nicht steht, möchte ich uns kurz aus diesem 13. Kapitel bloß ein paar Verse, biblische Beweise zeigen, wie dieser Antichrist oder der falsche Prophet, wie er hier genannt wird, was seine Eigenschaften sein sollen. Offenbarung 13, erstmal der 12. Vers. Es heißt hier, dass dieser Antichrist übt die Macht des ersten Tieres aus. Das steht in Vers 12. Und es übt die Macht des ersten Tieres vor ihm aus. Dazu müssen wir natürlich wissen, wer das erste Tier ist. Dazu müssen wir auch wissen, wer der Drache ist. Und ich weiß, dass ich das heute Abend nicht schaffe, aber so Gott will, vielleicht in einer nächsten Stunde möchte ich mal über den Drachen, das Tier und das zweite Tier sprechen, was das bedeutet. Aber in Vers 11 gehen wir bloß weiter. Dieser falsche Prophet, der Antichrist, er sieht aus oder verhält sich wie ein Lamm. In Vers 11 heißt es, ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, das hatte 2 Hörner wie ein Lamm. Ein Lamm. in den Versen vorher ist die Rede von dem Lamm Gottes, das vor Grundlegung der Welt geschlachtet ist, Jesus Christus. Und dieser Antichrist, der verhält sich also so, der stellt sich christlich hin, gibt einen christlichen Eindruck. Auf der anderen Seite lesen wir weiter, auch in Vers 11, er redet wie ein Drache. Das ist der zweite Teil des 11. Verses. Weiter, dieser Antichrist spricht Lästerungen gegen Gott und seinen Namen und gegen seine Gemeinde. Wir lesen in Vers 5, dann wurde ihm ein Maul gegeben, um große Dinge zu reden und Lästerungen, und ihm wurde Macht gegeben, um 42 Monate lang zu wirken. Und es öffnete sein Maul mit Lästerungen gegen Gott und seinen Namen und sein Zelt. Damit ist dass die Stiftshütte gemeint, damit ist der Tempel Gottes gemeint, und wir wissen, das ist ja ein Hinweis auf die Gemeinde. So, er hat gelästert gegen Gott, gegen seinen Namen und auch gegen die wahre Gemeinde. Es spricht Lästerungen aus. Und ich möchte hier gleich reinschieben, die meisten Versionen der Antichristen, die heute vorgestellt werden, schließen schon diese paar Eigenschaften eigentlich aus. Warum? Weil viele Antichristen überhaupt nicht christlich sind, nicht mal vorgeben, christlich zu sein. Nehmen wir jetzt Kaiser Nero oder nehmen wir Mohammed oder nehmen wir selbst Barack Obama oder so. Die geben nicht vor, wie ein Lamm zu sein. Sie geben nicht vor, irgendwie einen christlichen Eindruck zu erwecken. Und deshalb passt dieses allein schon nicht weiter. Einige weitere Eigenschaften, Vers 13, es tut große Wunder und Zeichen und verführt die Bewohner der Erde dadurch. Wir lesen das in Vers 13 und 14 eigentlich. Ich gehe weiter, in Vers 14 heißt das, dieser falsche Prophet, dieser Antichrist, er bringt die Menschen dazu, Götzendienst oder Bilderverehrung zu machen. Vers 14 heißt es. Und es verführt die Bewohner der Erde wegen der Zeichen, die ihm gegeben sind, zu tun vor dem Tier. Und es sagt den Bewohnern der Erde, dass sie dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war, ein Bild machen sollen. Und später dieses Bild anbeten. Also Götzendienst, Bilderverehrung, was Gott schon im Alten Testament in den 10 Geboten ganz deutlich verboten hatte. Vers 7. Dieser Antichrist führt Krieg gegen die Heiligen und wird sie überwinden. Wir lesen in Vers 7, und ihm wurde gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden, und ihm wurde Macht gegeben über alle Stämme, Sprachen und Nationen. Ich muss vielleicht hier kurz hinzufügen, dass der Antichrist manchmal sowohl wie auf das zweite Tier als auch auf das erste Tier angewandt wird. Deshalb, wir lesen hier von beiden Tieren und zeigen hier die Eigenschaften dieses falschen Propheten oder Antichristen. Vers 15. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Lebensgeist zu geben, sodass das Bild des Tieres auch redete und bewirkte, dass alle, die das Tier des Bildes nicht anbeteten, getötet wurden. Alle, die seinen Befehl nicht gehorchen, die sollen umgebracht werden. Vers 16. Der Antichrist veranlasst, dass sich seine Anhänger selbst ein Zeichen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn geben sollen. Und das Interessante ist, wenn wir im Griechischen, im Urtext nachschauen, da steht nicht geschrieben, dass er die Leute zwingen wird, sich ein Zeichen draufzumachen an die Stirn oder an die rechte Hand, sondern er veranlasst, er führt das so, dass die Menschen freiwillig sich das Zeichen geben lassen. Das ist eigentlich der Sinn hier von diesem Vers 15 in Offenbarung 13. Vers 17. Wer das Mahlzeichen des Tieres hat, der braucht das Zeichen, der kann kaufen und verkaufen. Wer das nicht hat, der kann nicht kaufen und verkaufen. So, das sind so grob schnell einige der Eigenschaften eines Christen. Nun, wenn wir diese Beschreibung jetzt nehmen, bloß hier aus Offenbarung 13, und versuchen diese Beschreibung auf einen Menschen oder auf eine Gruppe von Menschen, auf ein System anzuwenden, aus der Geschichte, die wir bisher haben, worauf all diese biblischen Beweise passen, die Beschreibung der Bibel und der Beweis der Geschichte, dann kommt man eigentlich auf nichts anderes als die römisch-katholische Kirche, das römisch-katholische System oder das Papsttum. Nun, vielleicht weiter noch später dazu. Im Griechischen, wir sagten schon, Johannes ist in Griechisch geschrieben, hat diese Zahl in Vers 18, seine Zahl ist 666, diese Zahl hat sechs Buchstaben. Das sind drei Buchstaben. Drei Buchstaben. Und die sind alle drei verschieden. Der erste Buchstabe ist ein Ki, der zweite ist ein Xi und der dritte ist ein Stigma. Griechische Buchstaben. Tut mir leid, ich habe jetzt kein Bild, aber ihr könnt das auch auf dem Internet leicht nachschauen, wie diese Buchstaben im Griechischen aussehen. Der erste Buchstabe Xi oder Chi bedeutet, hat den Zahlenwert von 600. Der zweite Buchstabe Xi hat den Zahlenwert von 60 und der letzte Buchstabe Stigma hat den Zahlenwert von 6. Und diese Zahl jetzt 666 repräsentiert irgendwie den Charakter des Tieres oder dieses Antichristen oder seines Namens. Wir gebrauchen heute nicht mehr Zahlen für einen Namen, aber in jener Zeit, als die Offenbarung geschrieben wurde, war das gängig. Und damals hatten viele Namen auch einen Zahlenwert. Eigentlich alle Namen hatten auch einen Zahlenwert. Bloß mal, um ein paar Beispiele zu geben. Zum Beispiel der römische Gott Mercuri hatte auch eine Zahl, war 1218. Der römische Gott Jupiter hatte 737. Und übrigens, viele der Götzendiener dieser verschiedenen Götter haben sich oft, das ist einfach Geschichte, haben sich die Zahl des Namens oder den Namen eigentlich brandmarken lassen. Freiwillig, weil sie diesem Götzen sich verschrieben haben oder ihm gedient haben. Aber wir wissen nicht warum, aber Gott hat es für gut angesehen, diesen Namen nicht einfach offen zu sagen, sondern er sagt in Vers 18, hier ist Weisheit, wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Und manche sagen, die Zahl weist auf einen bestimmten Menschen hin. Viele anderen, aber auch christliche Auslegungen sagen, das weist nicht auf einen Menschen hin, sondern auf eine Gruppe von Menschen. Denn wir haben ja gelesen, dass dieser Antichrist, das Tier, dass es 1260 Jahre an der Macht sein sollte. Das kann ja kein normaler Mensch. So, die sagen, das ist eine Folge, eine Gruppe von Menschen. Und ich möchte, damit wir mit dieser Auslegung vielleicht nicht, dass es uns nicht zu komisch erscheint, möchte ich hier kurz einen Vers hinzufügen. 1. Johannes 2, Vers 18. Das ist einer der Verse, wo wirklich das Wort Antichristus, Antichrist steht. 1. Johannes 2, Vers 18. Johannes schreibt, Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so gibt es jetzt schon viele Antichristen, Plural, Mehrzahl. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Also es kann eine viele Antichristen bedeuten, aber man nennt es als den Antichrist, eine Gruppe, ein System, eine Macht, ein Glaube. Die Zahl 666, manche sagen, und vielleicht wirst du das auch schon gehört haben, das Internet, was wir heute brauchen, jede Internetadresse fängt an mit drei Buchstaben, www. Und dann kommt die Adresse. Viele sagen, das ist die Zahl 666. Warum? Weil der hebräische Buchstabe W, der wird Wau ausgesprochen oder so ähnlich, der hat den Zahlenwert von 6. So, wenn du jetzt zweimal WW666 hast, dann hast du 666, sagen manche. Aber was ist hier das Problem? Das Problem ist folgendes, dass im Griechischen steht nicht Stigma, 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 steht nicht 666, sondern sind drei verschiedene Buchstaben, steht 600, 60 und 6. So, all die Auslegungen, wenn du eine Auslegung hörst mit 666, zum Beispiel, manche sagen, ich habe das auch schon gehört, ist euch dieser Energy Drink Monster bekannt? So eine schwarze Blechdose mit drei solchen grünen Zeichen. Das ist übrigens, so sieht der hebräische Buchstabe Wau aus. Was wir heute in unserer Sprache W nennen, das ist der gleiche Buchstabe in Hebräisch, der sieht so aus. Dreimal W, dann hast du 666, aber dann hast du noch nicht 666. Das sind zwei total verschiedene Namen. So, jede Auslegung, die mit 666 sagt, das kann nicht biblisch sein, weil in der Bibel steht nicht Stigma, 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 sondern steht Xi, Chi, Stigma, also die griechischen Buchstaben. Anyways, weiter. Das interessanterweise bestand unter den Christen der ersten, sage ich mal, 1900 Jahre unter den Christen, nicht jetzt katholisch oder andere Glauben, bestand ziemliche Einigkeit, auf wen diese Zahl 666 hinweisen soll. Die größte Mehrheit der früheren Bibelkommentare stimmten überein, dass die Zahl 666 irgendwie auf diese falsche Lehre des Papsttums, der katholischen Kirche, hinweist. Und wenn du jetzt aber hörst, dass jemand versucht, diese Zahl irgendwie anders auszulegen, zum Beispiel, wenn wir, und da gibt es verschiedene Auslegungen, wenn ich jetzt zum Beispiel unser Alphabet nehme, A, B, C, D, E, und wenn ich jetzt sagen würde, ich suche mir selbst eine Auslegung aus und ich sage, A ist 100, B ist 101, C ist 102, D ist 103 und so weiter. Wenn ich diese Auslegung gebrauche, dann bedeutet der Name Hitler 666. So glaubt manche, dass Hitler der Antichrist ist. Aber diese Auslegung ist erstens nicht aus dem Griechischen, zweitens ist das willkürlich aus eigener Deutung zusammengestellt und dann den Menschen so verkauft. Um das Rätsel der Bibel zu lösen, müssen wir natürlich erstmal in die griechischen Sprache gehen, denn das Neue Testament ist in Griechisch geschrieben, Johannes hat die Offenbarung in Griechisch geschrieben, Jesus gebrauchte in Offenbarung griechische Buchstaben für sich, ich bin das Alpha und das Omega. Die sieben Gemeinden, an die die Sendschreiben geschrieben wurden, aus Kleinasien, waren primär griechisch sprechende Gemeinden. Und es gibt eigentlich keinen Grund, die Auslegung der Zahl 666 in einer anderen Sprache zu suchen als im Griechischen. Jemand hat sogar herausgefunden, dass man den Namen Martin Luther, der unsere Bibel übersetzt hat, wenn man den mit hebräischen Buchstaben schreibt, dann kommt man auch auf 666. Was denkst du, wie die katholische Kirche sich gefreut hat, als sie diese Version gehört haben? Aber unsere Frage ist jetzt, gibt es im Griechischen einen Namen, dessen Zahlenwert 666 ergibt und der gleichzeitig auf die Beschreibung des Wortes Gottes als Antichrist an Jesu Stelle zutrifft? Übrigens, das Wort Antichristus im Griechischen bedeutet, Anti meint ja gegen Christus, also es ist jemand, eine Macht, es ist etwas, wer gegen Christus ist. Oder es kann auch bedeuten, anstelle von Christus. Antichrist ist jemand, der sich anstelle von Christus hinstellt. Also der sich so ausgibt, als ob er Christus ist. Und wenn man jetzt diese Zahl im Griechischen sucht, dann findet man, auch wenn man die Geschichte der Christen liest, der ersten Christen, dass in vielen Jahrhunderten viele sich einig waren, sind auf ein griechisches Wort gekommen, und zwar auf den Namen Latinos. Und das weist eigentlich auch auf das katholische System, auf das Papsttum hin. Denn wie ihr wisst, Lateinisch ist die offizielle Sprache des Katholizismus. Sie wird auch manchmal die lateinische Kirche genannt, die römisch-katholische Kirche. Fast alle Kirchendokumente werden erst in Lateinisch von der katholischen Kirche ausgegeben und später in andere Sprachen übersetzt. Vor fast 40 Jahren, das ist ein Zitat, das habe ich aus der Deutschen Zeitung rauskopiert, vor fast 40 Jahren wurde die lateinische Messe aus der katholischen Kirche verbannt. Jetzt will der Papst sie wieder einführen. Unterstützt wird er auch in Deutschland von führenden Intellektuellen. Also bis vor kurzem wurde noch in katholischen Kirchen immer auf Lateinisch gepredigt. Auch zur Zeit Martin Luthers. Es wird auf Lateinisch gepredigt und keiner versteht was. Die Menschen sollen ja auch nicht verstehen. Kommt uns übrigens bestimmt bekannt vor, ich komme später darauf. Aber es wird auch einer der Kirchenväter, der im zweiten Jahrhundert gelebt hat, sein Name war Irenäus, er gilt als der Jünger des Polycarp und Polycarp gilt als der Jünger des Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat. Aber dieser Mann Gottes, Irenäus, der schlug auch damals schon dieses Wort Latinos vor. Der Zahlenwert in Griechisch bedeutet einfach 666. Also, und es wird gesagt, dass Irenäus geschrieben hat, dass diese Auslegung schon, also im Jahre vor 200, die Christen damals schon diese Auslegung der Zahl 666 gebraucht haben. Das weist hin auf Latinos, der lateinische Mann. Und das interessanterweise im Griechischen passen viele Namen auf diese lateinische Form der römisch-katholischen Kirche hin. Zum Beispiel der Ausdruck in Griechisch westlicher Vater, also die römisch-katholische Kirche. Wenn man das ausrechnet, kommt man auf 666. in Griechisch heiliger Krieg, die Kreuzzüge der katholischen Kirche, die viele Christen und Andersglaubenden umgebracht haben. Dieser Ausdruck heiliger Krieg kommt auch dahin. Das Wort Traditionen im Griechischen, interessanterweise, 666, der Ausdruck Haupt der Kirche, in Griechisch, der Zahlenwert ist 666. Italien, wo heute der Sitz der katholischen Kirche ist, kommt auch von diesem Namen Latinoa oder Latinus. Ich möchte schließen, unsere Zeit ist fast abgelaufen. Wir wollen uns die Frage stellen, was sagt zum Beispiel das Neue Testament über den Antichristen? Ich habe schon gesagt, das Wort Antichrist selbst ist nicht in der Offenbarung, aber wir finden, dass Jesus darauf hindeutet und dass auch in anderen Briefen davon geschrieben ist. Fangen wir einmal an mit Jesus. Jesus selbst hat das Kommen das Auftreten solch eines Gegenchristen oder der sich anstelle von Christus hinstellt, vorausgesagt. Markus Evangelium, Kapitel 13. Markus 13, einmal Vers 6 und dann Vers 21. Markus Kapitel 13, Vers 6. Jesus sagt, denn es werden viele unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin es, und werden viele verführen. Siehst du, wie das wunderbar mit Offenbarung 13, viele werden unter meinem Namen kommen und werden viele verführen, genauso wie das der falsche Prophet in Offenbarung 13. Also jemand, der sich anstelle von Christus stellt, Vers 21, Markus 13, wenn dann jemand zu euch sagen wird, sieh doch, hier ist Christus, sieh dort, dann glaubt nicht, denn falsche Christusse und falsche Propheten werden sich erheben, die Zeichen und Wunder tun, sodass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt werden. Siehst du hier Offenbarung 13, die Verse, wie wir gelesen haben, wie das zusammenpasst? Falsche Christusse werden sich erheben, sie werden verführen, viele verführen und werden Zeichen und Wunder tun. Jesus sagt, ihr aber seht euch vor, fallt nicht in diese neuen Theorien und Lehren ein. Seht euch vor, denkt daran, ich habe euch alles im Voraus gesagt. Gehen wir in die Briefe. 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Verse 3 bis 8. 2. Thessalonicher, Kapitel 2, und hier ist auch ein Bibelabschnitt, der allgemein ganz klar auf den Antichrist gedeutet wird, auch wenn der Name Antichristus hier direkt nicht steht. Aber 2. Thessalonicher 2, Verse 3 bis 8. Paulus schreibt, lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise, denn er spricht hier von dem Antichrist, denn er kommt, entschuldigt, er spricht hier erst von Jesus. Also Jesus kommt nicht, ohne dass zuvor der Abfall komme und der Mensch der Sünde, ein anderer Name für Antichrist, der Mensch der Sünde offenbart worden ist, der Sohn des Verderbens, noch ein weiterer Name, der Widersacher, Antichristus, gegen Christus, Widersacher. Und jetzt schaut mal die Eigenschaften des Antichristen, der sich über alles überhebt, was Gott oder Gottesdienst heißt, sodass er sich als Gott in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Erinnert ihr euch nicht daran, dass ich es euch das sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst jetzt, was ihn noch aufhält, bis er zu seiner Zeit offenbart wird. Denn, passt auf, Vers 7, denn es regt sich bereits das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Also der Anfang von diesem Gesetz, Mensch der Gesetzlosigkeit, der ist schon da. Das schreibt Paulus damals noch im ersten Jahrhundert. Er sagt, es regt sich bereits. Verstehen wir deshalb all die Auslegungen, der Antichrist wird noch kommen. Wie gesagt, ist eine erfundene Lehre von der katholischen Kirche. Paulus sagt, es regt sich bereits das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Vorher hat er ihn als den Gesetzlosen beschrieben. Es regt sich bereits nur, dass der es jetzt noch aufhält, aus der Mitte weggenommen werden muss. Also bis der Antichrist ganz öffentlich vorkommen sollte, musste etwas noch ausgeräumt werden. Da war noch ein Hindernis. So Gott will, das nächste Mal kommen wir darauf zu sprechen. Und dann wird der Gesetzlose, dieser Antichrist, dann wird er offenbar werden, denn der Herr den der Herr mit dem Hauch seines Mundes umbringen wird und ihm ein Ende bereiten wird durch die Erscheinung seiner Wiederkunft. Das ist, was Gottes Wort über den Antichrist sagt. Und sehen wir hier, wie das mit Offenbarung 13 wunderbar zusammenpasst. Noch ein Bibelvers, 2. Petrusbrief. Wir sehen, dass nicht bloß Paulus, auch Petrus darüber schrieb. 2. Petrus 2, Vers 1 und 2. 2. Petrus 2, Vers 1. Ich komme gleich zum Schluss. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch, falsche Lehrer sein werden, die verderbliche Irrlehren heimlich verbreiten werden und indem sie den Herrn verleugnen, der sie erkauft hat, und dabei ihren eigenen Untergang bald herbeiführen. Und viele werden ihrem zügellosen Leben folgen. Um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Passt das nicht auf unsere Zeit? Es werden viele falsche Propheten kommen. Der Antichrist wird der Offenbarung auch als falscher Prophet bezeichnet. Und es heißt, was wird der Antichrist? Erstens, der Antichrist wird kommen. Das ist eine Macht, das ist ein Glaubenssystem. Wir können das auf die katholische Kirche zum Beispiel hinweisen. Aber wenn wir das nächste Mal sehen, wer der Drache, das Tier und das zweite Tier ist, werden wir sehen, nicht bloß auf die katholische Kirche, eigentlich, auf, wie wir auch hier in den Versen gelesen haben, jede Irrlehre, jeder Gedanke, der sich in den christlichen Gemeinden breit macht und wo jemand die Stelle des Christus selbst einnimmt. Ich meine, bei der katholischen Kirche war das offensichtlich. Der Papst sitzt auf dem Thron, er sagt, ich bin der Vikar Christus auf Erden, der Stellvertreter Christi auf Erden. Ich meine, das ist so offensichtlich, was auch Paulus geschrieben hat, der sich selbst setzt und sagt, er sei selbst Gott. Das ist genau, was der Papst vorgibt. Dass er sich so ausgibt, als ob er Jesus, als ob er Gott ist, der die Macht hat, das Wort Gottes zu ändern, Gesetze zu ändern und ach, vieles andere. Aber wir sehen an dem kleinen Tier, an dem zweiten Tier, dass diese Irrlehren nicht bloß beim katholischen System zu finden sind, sondern auch in unserer heutigen Zeit. Jede Irrlehre, wie es hier heißt, die da heimlich verbreitet sich, wo der Herrn verleugnet wird, der sie erkauft hat. Wo man von Jesus nicht mehr sprechen möchte. Den Namen Jesus verleugnet eigentlich. Den Namen Jesus sollst du nicht brauchen. Ich möchte es doch sagen, als Beispiel nehmen. Nehmen wir mal die Altkolonier-Mennonitengemeinde. Sie sind ja aus dem Katholischen rausgekommen. Aber wenn wir jetzt sehen, meine Menno Simons hatte damals einen sehr guten Anfang gemacht, wo das mennonitische Altkolonier-System heute hingekommen ist, sehen wir viele Ähnlichkeiten mit dem ersten, mit dem großen Tier. Viele der Irrlehren hat es übernommen. Ich habe selbst persönlich, hat ein Ältester mir gesagt, ein sehr bekannter, ich bin verkehrt, weil ich so viel den Namen Jesu gebrauche, die den Namen Jesu verleugnen, der sie erkauft hat und dabei ihren eigenen Untergang bald herbeiführen. Das ist bloß ein kleines Beispiel. Man könnte noch viele Ähnlichkeiten finden, wo Jesus verleugnet wird und viele werden, Vers 2, jetzt mal etwas anderes. Viele werden ihrem zügellosen Leben folgen. Wie gesagt, man gibt sich christlich aus, aber man führt ein zügelloses Leben. Ich wünsche, dass Gott dir selbst zeigt, wenn du auf die christlichen Gemeinden um uns herum heute schaust, was alles in die Gemeinden reinkommt, wie heimlich Lehren hineinkommen, die verderblich sind, wie das zügellose Leben, das weltliche Leben, das fleischliche, mit dieser weltlichen Christ, was man christlich nennt, Musik reinkommt, vieles andere, diese heimliche Lehre, wenn du einmal bekehrt bist, dann bist du immer bekehrt, kannst du das Heil nicht verlieren. Da wird vielleicht noch höchstens im Preisgericht, du wirst nicht so viele Punkte vielleicht kriegen, aber du wirst das Heil nicht verlieren können. Und manches andere, wenn wir in unsere heutige Zeit schauen, merken wir, es heißt, viele werden ihrem zügellosen Leben folgen. Und weißt du, um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Ich sagte, die Welt spottet. Und man schaut auf die verschiedenen Auslegungen, die noch kommen sollen. Viele, zurück zu unserem Beispiel vom roten Hering. Viele, scheint es mir so, sind diesem roten Hering nachgelaufen. Man sucht 666 da oder 666 hier mit eigenen Deutungen, mit eigenen Auslegungen. Und der Fuchs ist ganz sesswohl. Gott gebe uns Gnade, dass wir uns von dieser Irrlehre, wir sehen, auch wenn ich das noch kurz zum Schluss zitieren kann, wie 1. Johannes den Antichristen beschreibt. Das wäre schade, wenn wir dies auslassen würden. Schlagen wir mal auf den 1. Johannesbrief. Ich lese, ein Vers haben wir schon gelesen, ich lese uns noch ein paar. Also 1. Johannes 2, Vers 18 heißt es so, Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so gibt es jetzt schon, unterstreich das Wort in deiner Bibel, wenn du möchtest. Johannes hat damals geschrieben, so gibt es jetzt schon viele Antichristen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Der nächste Vers, 1. Johannes 2, Vers 22. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Seht, damals zur Zeit des Johannes und nach ihm war diese Lehre der Gnostiker rausgekommen. Die glaubten nicht, dass Jesus ein wirklicher Mensch war. Und er greift diesen Punkt besonders an. Genauso auch Polycarp und dieser Irenäus später. Die haben sehr, so wie Johannes, gegen diese Lehre gekämpft. Wer da leugnet, dass Jesus der Christus ist, er sagt, das ist der Antichrist. Weil er geht gegen Christus. Er hat einen Christlichen, er ist so wie ein Lamm. Er kommt als eine christliche Gemeinde, er setzt sich hin. Er will die Autorität haben, der kann regieren, wer in die Gemeinde reinkommt, wer rausgeht, wenn man rausschmeißt und vieles andere. Er setzt sich und aber in Wirklichkeit verleugnet er den Sohn und den Vater. Die Autorität, das Haupt der Gemeinde, dass Jesus allein ist, kein Ältester, kein Prediger. Nirgendwo hat Gottes Wort uns gegeben, dass ein Prediger, ein Ältester die Macht, die Autorität so in der Kirche, in der Gemeinde hat wie hier. Noch ein weiterer Bibelvers, 1. Johannes 4, Vers 3. Um bloß uns zu zeigen, dass der Antichrist nicht ein Hitler oder ein Mussolini oder wer weiß wer ist. 1. Johannes 4, Vers 3. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus Mensch geworden ist, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommen wird. Und er ist jetzt schon in der Welt. Schon zur Zeit des Johannes war der Antichrist, oder wie er hier nennt, ihn der Geist des Antichristen schon in der Welt, war schon am Wirken. Paulus sagt, es regt sich bereits das Geheimnis. Später, als dann das römisch-heidnische Rom zusammengefallen ist und die katholische Kirche die Macht übernommen hat, dann war der hinweggetan und dann war der Mann der Sünde nur noch offenbarer. Noch viel deutlicher hat er sich ausgegeben als Gott. Aber er sagt, seht jede Irrlehre, und das ist der Geist des Antichristen. Deshalb, man kann das jetzt nicht auf eine Person festnageln. Er sagt, dass eine falsche Irrlehre schleichend in eine Gemeinde reinbringt, wo Christus verleugnet wird, wo die Wahrheiten des Wortes Gottes verleugnet werden. Das ist, sagt er, der Geist des Antichrist. Und dann der letzte Vers, und damit schließe ich, 2. Johannes, Brief, Kapitel 1 natürlich, Vers 7. 2. Johannes 1, Vers 7. Denn viele Verführer sind in die Welt gekommen, die nicht von Jesus Christus bekennen, dass er Mensch geworden ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Wie gesagt, zur Zeit des Johannes war diese Lehre der Gnostiker, die haben bloß nicht bekannt, dass Jesus wirklich Mensch war. Sie sagen, Jesus war bloß Gott, selbst als er in Bethlehem geboren wurde, selbst als er hier auf Erden in Nazareth, in Jerusalem war. Die haben nicht bekannt, dass Jesus auch Mensch war, obwohl er auch ganz Gott war. Und er sagt, das ist der Antichrist. Wir haben heute vielleicht nicht so mit der Lehre der Gnostiker zu tun, aber wie ich schon vorhin erwähnte, manch andere Lehren haben sich in der Christenheit breit gemacht. Heute, wir brauchen nicht weit fahren, um in solch eine Gemeinde zu kommen, wo dieser Geist des Antichristen, diese falsche Lehren eigentlich verehrt werden, wo Menschen freiwillig diese Lehren annehmen, sich freiwillig das Mahlzeichen an die rechte Hand ist das, was man macht, meine Handlung, meine Lebensführung, die rechte Hand ist, oder an die Stirn, das ist das, was ich denke, das, was ich glaube. Man übernimmt manche falschen Lehren. Und sehr oft, wenn jemand dies übernommen hat, sie bleiben so stur. Und sie glauben immer noch, es ist christlich. Seht, das ist, jemand hat sich anstelle von Christus gesetzt. Man trägt noch den Namen, wir sind die Christen. Aber das ist in Wirklichkeit der Antichristus. Ob vielleicht in so offenbarem Bild wie das römisch-katholische Haupt, der Papst, oder so wie das kleine Tier vielleicht in Kleinformat. Aber Gott segne uns und ich wünsche, dass Gott uns diese Bibelstellen, lest sie zu Hause noch einmal nach, wenn ihr euch aufgeschrieben habt oder euch das noch einmal prüft. Und wie ich schon sagte, bitte, wenn ich irgendwie irgendwo neben das Wort Gottes getreten bin, ich möchte es gerne hören. Ich möchte mehr und tiefer die Wahrheiten des Wortes Gottes erkennen. Und denkt daran, keine Auslegung geschieht aus eigener Auslegung, sondern wir haben umso sicherer das prophetische Wort. Deshalb haben wir gerade die Bibelverse gelesen im Markus-Evangelium, Thessalonicher Brief, im Johannesbriefen. Gott segne uns und Gott helfe uns. Amen.